Tage lag das Passafest zurück. Und jetzt war Erntefest in Jerusalem und darum eben Pfingsten, 50. 50. Tag nach dem Passa, das heißt Pfingsten auf Griechisch. Und darum die vielen Fremden in der Stadt, Juden aus aller Herren Länder, aus unterschiedlichsten Sprachfamilien. Und darum die große Kulisse, als Petrus seine erste große evangelistische Predigt hält, dort mitten in Jerusalem. Ausgerechnet diesen Tag, 50 Tage nach Passa, ausgerechnet dieses Erntefest hatte Jesus bestimmt, um den öffentlichen Startschuss zu geben für seine Gemeinde, den öffentlichen Startschuss aber auch für die Weltmission. Aber das Wichtigste, was an diesem Pfingsttag passiert ist, das war unsichtbar. Wenige Wochen zuvor hatte Jesus das seinen Leuten schon angekündigt, was da auch passieren würde. Was da im Kern passieren würde, in Johannes 14, das haben wir vor einiger Zeit in der Bibelstunde studiert, Johannes 14, Vers 16 und 17, da hatte Jesus den Jüngern gesagt, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn aber. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, heißt das. Und die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes, die hat Jesus dann im darauffolgenden Vers beschrieben, in Vers 18. Schauen Sie, wie es weitergeht. Da sagt er, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Also Jesus sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist und in diesem Heiligen Geist komme ich persönlich zu euch. Das ist das Geheimnis. Durch den Heiligen Geist ist Jesus selbst bei uns. Darum geht's. Und das gilt seit damals, seit Pfingsten. Und deshalb ist dieser Tag auch für uns so wichtig. Denn wenn das damals nicht passiert wäre, wie sollte Jesus dann heute bei uns sein? Weil Gott damals eine neue Wirklichkeit geschaffen hat. Darum ist das so wichtig. Seit damals bekommt jeder Christ den Heiligen Geist. Jeder Christ, jeder, der sich zu Jesus bekehrt, jeder, der in Jesus seinen Retter anruft. Ich gebe zu, man kann sich das nicht so leicht vorstellen, weil das unsichtbar ist. Wir sehen nicht plötzlich ein Gesicht von Jesus, wir hören nicht irgendwie mystisch eine Stimme, dass Jesus in unser Ohr hineinflüstern würde. Was bedeutet das, mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus zu leben? Auch wenn wir ihn nicht sehen, was heißt das praktisch für unseren ganz normalen Alltag? Jesus wusste sicher, wie schwer uns das fallen würde, uns das vorzustellen, dass er wirklich bei uns ist. Uns das vorzustellen, dass wir wirklich mitten im Alltag auf ihn zählen können. Er wusste, dass das schwer würde für uns, uns das klar zu machen. Und darum hat der Herr Jesus uns und seinen ersten Jüngern eine Hilfe gegeben, ein Anschauungsbeispiel. Dass wir uns das besser vorstellen können. Einige Wochen nach der Auferstehung. Einige Wochen nach diesen großen Ereignissen. Ja, die großen Stunden lagen hinter ihnen. Das Staunen und der langsam durchbrechende Jubel über die Auferstehung. Und langsam stellt sich die Normalität wieder ein. Es riecht nach Alltag, auch bei den Jüngern. Und das ist ja unsere Situation bis heute eigentlich. Wir wissen, die Auferstehung ist in Kraft, sie ist in Geltung. Das kann keiner mehr rückgängig machen, dass Jesus den Tod besiegt und das Grab verlassen hat. Das ist großartig, zuverlässig bezeugt. Das ist wahr. Da kann keiner mehr dran rütteln. Aber wir leben trotzdem noch in einer sehr alltäglichen Welt, der man es auf den ersten Blick kaum ansieht, dass Jesus in ihr auferstanden ist. Das ist unser Problem. Der Tod ist in dieser Welt nicht leblos geworden und nicht untätig. Ganz im Gegenteil, Benjamin Franklin, der amerikanische Politiker, hatte recht, als er sagte, das Einzige, was hier sicher ist, sind die Steuern und der Tod in dieser Welt. Und die große Frage ist nun, wie kann man mitten in diesem Alltag leben mit Jesus und die Freude der Auferstehung mitnehmen? Wie ist das möglich? Lassen Sie uns hineinschauen in diese ganz spezielle Situation. Die Johannes, der damals dabei war, uns als Augenzeuge beschreibt. Sie finden das im Johannesevangelium Kapitel 21, das letzte Kapitel des Johannesevangeliums. Und Sie haben auf Ihrem Gottesdienstzettel die Verse 1 bis 14. Danach, also nach dem, was davor passiert war, offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Also einige Wochen nach der Auferstehung, aber noch vor Himmelfahrt. Und der See Tiberias ist der See von Galiläa, ist der See Genezareth, also dort im Norden in Galiläa. Gibt es unterschiedliche Namen für diesen See. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus, zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, also das ist immer diese indirekte Formulierung, mit der Johannes von sich selbst spricht, der das schreibt, weil er gewissermaßen aus Bescheidenheit seinen eigenen Namen nicht in seinem Evangelium nennen will. Und damit will er deutlich machen, der Jünger, den Jesus lieb hatte, nicht, dass Jesus ihn lieber als die anderen hatte, sondern ich bin deshalb Jesu Jünger, weil er mich lieb hat. Darauf verlasse ich mich. Das ist gewissermaßen mein Kennzeichen. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, also er arbeitete da mit freiem Oberkörper, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, also ca. 90 Meter sind das, etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Und als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot, spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz doch nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, oder man kann wörtlich übersetzen, ein drittes Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Herr Jesus, und nun hilf uns, dass wir wirklich erkennen, was du damit sagen willst. Und danke, dass du heute genauso lebendig bist, wie damals, als du den Jüngern erschienst. Amen. 40 Tage ist Jesus noch auf der Erde nach der Auferstehung. Und wenn man diesen Text liest, dann spürt man geradezu die Umbruchssituation. Ja, 3 Jahre lang waren sie Tag für Tag mit Jesus zusammen gewesen. 3 Jahre lang, die Jünger. Und dann die Kreuzigung und dann die Auferstehung mit all den Aufregungen und jetzt diese neue Situation. Sie wissen, Jesus ist auferstanden, sie haben ihn gesehen, sie haben seine Nägelmale gesehen, sie haben mit ihm zusammen gebratenen Fisch gegessen, sie sind total überzeugt von der Realität dieses Vorgangs. Sie wissen, das ist kein Märchen, das ist keine Einbildung. Sie wissen, der Tod ist besiegt. Sogar der Skeptiker Thomas wurde überzeugt, der jetzt hier auch dabei ist. Der wird ja namentlich erwähnt, der Thomas. Ja, Jesus ist auferstanden. Aber doch gibt's Veränderungen. Er ist nicht ständig sichtbar. Sie können nicht mehr ständig so einfach zu ihm reden, ihn anfassen und sagen, Mensch, Jesus, was sollen wir machen? 40 Tage ist Jesus nach der Auferstehung noch auf der Erde. Erscheint er seinen Leuten immer wieder. Und diese Begegnung nutzt Jesus, um seine Jünger nun Schritt für Schritt an die neue Situation heranzuführen. Schritt für Schritt. Und Johannes schildert nun 3 Begegnungen, die Jesus mit dem Jüngerkreis hat. Es sind nicht die einzigen Begegnungen, aber es sind 3. Und nach dem Zeugenrecht braucht man mindestens 2 oder 3 Zeugen, die eine Sache bestätigen. Deswegen schildert er wahrscheinlich auch ausgerechnet 3. Und jede dieser Begegnungen hat so ihren eigenen Akzent. Ja, die erste Begegnung, da geht es darum, dass Jesus sie erstmal überzeugen muss, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. In der zweiten Begegnung muss er den Zweifler Thomas von seinen Zweifeln kurieren und seine Skepsis überwinden. Tja, und jetzt in dieser dritten Begegnung, da führt Jesus sie gewissermaßen wieder in den Alltag zurück. Da baut er die Brücke in ihr normales Leben, das jetzt auf sie wartet. Und in der die Apostel in vielerlei Hinsicht in der gleichen Situation sind wie wir heute. Unterscheidet sie gar nicht so sehr von uns. Die ersten beiden Begegnungen fanden noch am Tatort in Jerusalem statt, wo Jesus gekreuzigt und auferstanden war. Und diese dritte Begegnung hier, von der Johannes berichtet, die findet schon im Norden statt, in Galiläa. Wir lesen in Matthäus 28, Vers 16, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, er wollte sie dann auch in Galiläa treffen. Er hat sie nach Galiläa beschieden, Matthäus 28, Vers 16. Und Galiläa, das war Heimat für sie. Hier waren sie hergekommen. Hier, wo alles angefangen hatte. Galiläa steht für Alltag. So, wenn jemand in Hannover-Fahrenwald aufgewachsen ist, dann war das für die Jünger Hannover-Fahrenwald. Das ist Alltag. Das ist der normale Alltag. Da sind sie wieder angekommen. Ja, die Situation ist verändert, weil sie ja jetzt zu Jesus gehören und weil Jesus auferstanden ist. Aber vieles ist noch genauso wie vorher. Wenn du Christ wirst, dann hat sich vieles verändert in deinem Leben. Und doch ist vieles noch gleich. Deine Arbeitsstelle wahrscheinlich, deine Wohnung, die Nachbarn, mit denen du zu tun hast, der Job, in dem du dich bewähren musst, die Familie, in die du hineingestellt wirst. Es ist vieles, bleibt noch gleich. Bleibt wie Alltag. Und man sieht Galiläa auf den ersten Blick nicht an, dass Jesus auferstanden ist. Und in wenigen Tagen, da werden die Jünger in einer ähnlichen Situation sein wie wir heute. Da ist Himmelfahrt dann gewesen. Da ist Jesus in Gottes für uns noch unsichtbare ewige Welt zurückgegangen. Und dann 10 Tage später kommt Pfingsten. Tja, und dann wird Jesus durch den Heiligen Geist bei ihnen sein. Aber wie sollen sie sich das vorstellen, ja? Und auf diese Situation will Jesus jetzt sie vorbereiten und uns genauso. Er bereitet sie darauf vor. Und wenn Sie das lesen, dann sehen Sie, Johannes hat diese Szene sehr ausführlich und sehr genau beschrieben. Auf den ersten Blick, da wundert man sich über diese vielen alltäglichen Einzelheiten. Daran merkt man, dass er ein Augenzeuge ist, der das berichtet. Aber genau darum geht's. Es geht um die alltäglichen Einzelheiten. Es geht um das ganz normale Leben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Darum geht es. Und wenn wir mittendrin sind in unserem oft so banalen Alltag, ist dann Jesus wirklich noch da? Macht es dann einen Unterschied, ob wir Christen sind oder nicht? Alltag mit Jesus, gibt's das wirklich? Oder sind das zwei verschiedene Welten? Hier am Sonntag, unser Gottesdienst und unsere geistliche Gemeinschaft. Und dann vielleicht nochmal ein kleines Eintauchen am Donnerstag zur Bibelstunde. Aber ansonsten Alltag ohne Jesus. Sind das zwei Welten oder ist das eine Welt? Auch die Jünger muss diese Frage bewegt haben. Und was also tun? Zunächst mal das Naheliegende. Vers 3, Petrus geht mal wieder voran, spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Und sie sprechen zu ihm, wir kommen mit. Da hat man auch viel drum herum gerätselt. Manche meinen, das ist ein Akt des Ungehorsams und Petrus will jetzt wieder in sein altes Leben als Fischer zurückgehen. Aber das steht doch hier gar nicht. Jesus hatte sie nach Galiläa beschieden und jetzt haben sie auf ihn gewartet und Petrus will einfach praktisch, wie er ist, die Zeit nutzen, um zu fischen. Ist doch nichts dagegen einzuwenden. Ist kein Zeichen des Unglaubens. Er sagt, Mensch, nutzen wir die Zeit, versuchen wir, Fische ranzuholen. Und die Kollegen schließen sich an. Wahrscheinlich sind noch die alten Gerätschaften da. Sie machen den Schuppen auf, ihren Laden. Vielleicht hatten sie noch einen Mitarbeiter, die Sache weitergeführt hatten. Und wie geht's dann weiter? Gottes zukünftige Apostel merken, wie sehr sie noch in dieser normalen Welt leben. Der Fischfang ist nämlich ein totaler Schlag ins Wasser. Obwohl sie zur besten Zeit unterwegs sind, nämlich nachts. Und während der Morgen dämmert, hören sie dann, wie vom Ufer aus eine Person ihnen etwas zuruft. Und wegen der Dämmerung können sie die Person nicht erkennen. 200 Ellen ist das Ufer entfernt, das sind so circa 90 Meter. Da kann man jemanden schon in der Dämmerung nicht unbedingt sofort erkennen. Der Schall trägt zwar die Stimme übers Wasser, aber man sieht ihn nicht so gut. Dass es Jesus sein könnte, damit rechnen sie überhaupt nicht in dem Moment. Das sehen Sie hier in Vers 4. Die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, steht da am Ende. Und der Rufer am Ufer, der erfasst sofort ihr Problem. Der sagt nämlich, Vers 5, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er spricht sie als Kinder an, ganz liebevoll, ganz freundlich. Habt ihr nichts zu essen? Und sie sagen nein. Nein, haben wir nicht. Und dann gibt er ihnen einen Rat. und mit ganz erstaunlichem Erfolg. Er aber sprach zu ihnen, Vers 6, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie das Netz aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Ein super Fang. Unvorstellbar. Und in dem Augenblick, Vers 7, begreift Johannes. Das ist so bewegend, wie er dann plötzlich sagt, es ist der Herr. Er hat's kapiert. Es ist Jesus. Er merkt, das kann nur Jesus sein. Und das ist die erste Lektion, ihr Lieben, die Jesus uns über unseren neuen Alltag als Christen lernen lässt. Nämlich, dass Jesus trotzdem da ist. Und dass er trotzdem da sein wird. Auch wenn sie ihn nicht mehr sehen. Auch wenn sie nicht mehr Tag für Tag mit ihm durch die Lande gehen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist er trotzdem da. Und er ist immer da. Und das ist das Erste, was wir hier festhalten wollen, was Jesus uns zusagt. Du bist in meinem Blick. Alltag mit Jesus, das heißt erstens, du bist in meinem Blick. Du bist immer in meinem Blick. Wo immer du dich befindest, in der Schulklasse, im Seniorenheim, im Sportverein, auf der Wanderung, im Kaufhaus, in der Gemeinde, du bist immer in meinem Blick, sagt Jesus. Auch wenn Jesus nicht mehr jetzt ständig mit ihnen unter einem Dach wohnt, auch wenn sie nicht mehr gemeinsam Frühstück, Mittag und Abendbrot essen, auch wenn um sie herum hier in Galiläa alles nach der alten Arbeit riecht. Jesus sagte, du bist in meinem Blick. Und wir haben ja oft als Christen so ein ganz ähnliches Lebensgefühl wie die Jünger. Ne? Wir wissen, dass Jesus da ist. Wir wissen das. Aber gleichzeitig rechnen wir nicht so wirklich damit, dass er jetzt in dem Augenblick wirklich da ist. Ist uns das klar, dass Jesus hier ist? Dass er hier in diesem Raum uns sieht? Während wir singen, während wir beten, während wir sein Wort studieren, aber auch später, während wir draußen auf der Wiese unsere Grillwürstchen verzehren, dass er wirklich da ist, dass er sagt, du bist in meinem Blick. Das ist so gut beschrieben von Johannes. Als es morgen war, stand Jesus am Ufer und er sah sie. Jesus kennt unsere Situation. Jesus weiß genau, wo uns der Schuh drückt. Und das sieht man an der Art und Weise, wie Jesus seine Frage formuliert. Das ist ja eine rhetorische Frage. Also die Antwort ist ja schon klar. Habt ihr nicht zu essen? Er wusste ja, dass sie nicht zu essen haben. Und sie sagen, ja, wir haben nicht zu essen. Und wissen Sie, was mich wundert an dieser Stelle? Dass Jesus sich darum kümmert, obwohl es ein verhältnismäßig harmloses Problem ist. Ein verhältnismäßig lapidares Problem. Die Jünger waren ja nicht am Verhungern und brauchten jetzt schnell einen Fischfang, damit sie den Tag überleben. Die Jünger waren ja auch nicht in Gefahr, mitten auf dem Meer irgendwie zu ertrinken, wie bei einer anderen Situation. Es ging nur um diese alltägliche Situation. Es ging nur um diesen einen missglückten Fischzug. Aber gerade hier macht Jesus ihnen klar, was sie jetzt in dieser Phase nach Ostern und erst recht nach Himmelfahrt so dringend lernen müssen. Du bist in meinem Blick. Und denen, die heute zu Jesus gehören, gilt diese Zusage genauso. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, er sagt dir jetzt mit diesem Bibeltext, du bist in meinem Blick. Es gibt ein schönes Lied, das heißt, es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt. Die Großen und die Kleinen in jedem Volk und Land. Er lässt sie nicht verderben, er führt sie aus und ein, im Leben und im Sterben sind sie und bleiben sein. Also Christen sind Leute, die jede Sekunde im Blick ihres Herrn leben und in der Nähe ihres Herrn leben. Wie oft danken wir ihm eigentlich dafür? Ist egal, ob sie jetzt in der Predigt sitzen, heute Abend mit ihrer Familie im Wohnzimmer, morgen früh mit dem Auto wieder zur Arbeit fahren, sich durch den Stau durchkämpfen, mit ihren Kollegen sprechen. Er ist immer da. Immer. Ist das nicht beruhigend? Ja, es ist aber auch manchmal beunruhigend. Denn er ist auch da, wenn ich krumme Touren mache. Er ist auch da, wenn ich meine Zeit verschwende. Er ist auch da, wenn ich Dinge tue, von denen ich eigentlich in meinem Gewissen weiß, er will sie nicht. Du bist in meinem Blick. Ich bin bei euch alle Tage, hat er den Jüngern gesagt. Und Johannes kapiert diese Lektion als Erster und er sagt sofort dem Petrus weiter. Petrus, hey, es ist der Herr. Wird ihn wahrscheinlich angestoßen haben. Und gesagt haben, hey Junge, es ist der Herr. Und dann lernen die Jünger in dieser Situation gleich ein zweites. Alltag mit Jesus heißt nicht nur, du bist in meinem Blick, sondern zweitens, du bist in meiner Hand. Das ist das Zweite, was wir hier lernen. Jesus zeigt ihnen, du bist in meiner Hand. Sie sind angewiesen auf ihn. Sie bleiben angewiesen auf seine Hilfe. Jesus macht ihnen deutlich, du brauchst mich. Nicht erst später, wenn sie rausgehen werden, um zu predigen. Schon hier, mitten in ihrem ureigensten Fachgebiet, in der Fischerei, lässt Jesus sie merken, ihr seid in meiner Hand, ihr braucht mich, auch in eurem Alltag. Auch wenn du mit deinen Abrechnungen im Büro klarkommen willst, auch wenn du deine Computerprogramme bewältigen willst, auch wenn du morgen wieder mit den vielleicht schwierigen Nachbarn im Altenheim klarkommen musst. Auch wenn du die Klassenarbeit zu schreiben hast oder mit der Lehrerin nicht klarkommst. Du brauchst mich, macht Jesus deutlich. Und wenn du im Krankenbett stehst und nicht mehr weißt, was du sagen sollst, du brauchst mich. Du bist in meiner Hand. Du bist angewiesen auf mich. Und wissen Sie, mir geht das oft so, dass ich zwar theoretisch das weiß, an Gottes Segen ist alles gelegen, das sagt sich so schnell. Aber von meinem Lebensgefühl her gehe ich doch so oft an die Sachen ran, als ob ich das schon mit meiner Intelligenz und mit meiner mehr oder weniger großen Geschicklichkeit und mit meiner Erfahrung und so, das kriege ich schon hin, so denke ich. Obwohl ich genau weiß, dass es falsch ist. Obwohl ich genau weiß, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und das macht Jesus den Jüngern klar. Du bist nicht nur in meinem Blick, du bist in meiner Hand. Du brauchst mich. Wissen Sie, unser Lebensgefühl spielt uns da oft einen Streich. Wir denken, das Sichtbare, das wäre die eigentliche Wirklichkeit. Das, was wir so vor Augen haben. Das sei das wirklich wahre Leben, bilden wir uns ein. So wie es eine gefühlte Temperatur und eine wirkliche Temperatur gibt. Die gefühlte Temperatur ist oft höher als die wirkliche oder umgekehrt. Und wie kriegen wir raus, was die wirkliche Temperatur ist? Dadurch, dass wir objektiv messen. Durch nichts anderes. Und wie kriegen wir raus, was die objektive Wirklichkeit ist? Dadurch, dass wir es messen an dem Wort Gottes und dass wir uns von Gottes Wort zeigen lassen, wie die Wirklichkeit wirklich ist. Halten wir das fest, die wirklichen Entscheidungen fallen in der unsichtbaren Welt, nicht in der sichtbaren. Und deswegen sagt Jesus hier, du bist in meiner Hand. Wenige Tage vor seiner Kreuzigung hatte Jesus das schon mal gesagt, mit etwas anderen Worten. In Johannes 15, Vers 5, da hatte er den Jüngern gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du bist in meiner Hand. Das ist nur mit anderen Worten. Und jetzt im Morgengrauen dort auf dem See Genezareth, da lässt Jesus eine Predigt ohne Worte folgen. Und Walter Lüthi hat eine sehr schöne Predigt zu diesem Text veröffentlicht und er hat es so formuliert, was Jesus hier sagt. Jesus sagt hier, ihr könnt nichts ohne mich, nicht mal fischen könnt ihr ohne mich, aber weil ich bei euch bin, weil ich euch den richtigen Rat im richtigen Augenblick gebe, darum kommt am Ende doch noch etwas Gutes bei eurem Leben heraus. Ihr habt nichts ohne mich, aber weil ich lebe und weil ich alle Macht habe und weil ich mit aller meiner Macht für euch sorge, darum können eure Netze voll werden. So voll, dass ihr sogar den anderen noch davon etwas weitergeben könnt. Das ist Alltag mit Jesus. Du bist in meiner Hand, sagt er. Und das ist einerseits eine Begrenzung, weil wir angewiesen sind auf ihn, aber das ist andererseits auch eine enorme Geborgenheit, eine Verstärkung. Denn wenn ich von seiner Hand abhängig bin, dann gehöre ich der stärksten Macht, die es im Himmel und auf der Erde überhaupt gibt. Dann kann mir nichts mehr passieren. Wenn ich in seiner Hand bin, dann heißt das, mein Alltag ist umgeben von seiner Allmacht. Merkt ihr das? Dein Alltag ist umgeben von seiner Allmacht, wenn du zu Jesus gehörst. Und das heißt nicht, dass er alle Hindernisse aus deinem Weg räumt. Das heißt nicht, dass er alle meine Wünsche erfüllt. Das heißt nicht, dass er sozusagen alle Hindernisse wegräumt, bevor wir sie überhaupt wahrnehmen. Aber es heißt, dass er alles so macht, dass es gut für uns ist. Dass er alles so macht, dass es uns näher bringt in der Verbindung zu ihm, dass es uns stärker werden lässt im Glauben, dass es uns zum Segen dient, dass es uns gut tut aus Gottes Sicht und dass mir von Montag bis Sonntag und von Sonntag bis zum Rest der Woche nichts mehr begegnen kann, was irgendwie außerhalb der Kontrolle von Jesus liegt. Du bist in meiner Hand. Pastor Heinrich Giesen. Der hat in den 60er Jahren die Berliner Stadtmission geleitet. Das war ein ganz origineller Typ. Und der hat in der Gedächtniskirche Kurzandachten eingeführt. Dort im Zentrum der Metropole, mitten in Berlin, die brausenden Autos drumherum. Und dann saßen sie da, die Manager, die Studenten, die Schüler, die Hausfrauen, die gerade eingekauft hatten, die Rentner, die Zeit hatten, sich mittags so eine Andacht anzuhören. Und eines Tages kam Heinrich Giesen rein, trat an die Kanzel und sagte nur kurz, Hausfrauen. Und die Hausfrauen guckten auf. Und Heinrich Giesen sagte, Küche, Waschmaschine, Geschrei, Windeln, Dreck, Ärger, immer dasselbe, das ist ihre Lage. Und die Frauen nickten. Und hier nicken auch einige. Dann sagte der Manager, und die Manager schauten auf. Und Dann ging's los. 4 Telefone, na gut, das war in den 60er Jahren, heute hätte er gesagt, 5 Handys, aber 4 Telefone, Sekretärin, hübsche Sekretärin, 19 Stunden Tag am Arbeit am Tag, gehetzt sein, Termine, Herzbeschwerden, das ist ihre Lage. Und die Manager nickten. Und dann ging es immer weiter und jeder war plötzlich dran. Die Schüler, die Studenten und wir könnten das endlos weiterführen. Schüler, Angst vor der nächsten Klassenarbeit, Streit mit den Eltern zu Hause, Druck von der Clique, ungewisse Berufsaussichten, das ist eure Lage. Oder Rentner. Die Kräfte werden weniger, die Kinder kommen selten, Einsamkeit, Lebenskreis wird immer enger, Angst vor Krankheit, Schmerzen, das ist ihre Lage. Und dann, als die Andacht in der Gedächtniskirche fast fertig war, richtete Giesen sich kurz auf und sagte nur noch einen Satz. Und der lautete so, Jesus spricht, ich bin der Herr deiner Lage. Jesus spricht, ich bin der Herr deiner Lage. Und da war die Andacht zu Ende. Und die Leute gingen bestürzt aus der Gedächtniskirche hinaus und fragten sich, ist das wahr? Gibt es einen Gott, der sich wirklich um mein kleines Leben kümmert? Gibt es einen Gott, der Herr meiner kleinen Lage ist und dem das wichtig ist, der sich um meine Alltagsprobleme schert und der bei mir eingreifen kann? Und seht ihr, genau das will Jesus seinen Jüngern nach dieser durchwachten Nacht, nach diesem frustrierenden Fischzug einschärfen. Ihr seid in meiner Hand, ihr seid abhängig von mir, aber gerade in dieser Abhängigkeit seid ihr geborgen und kann euch nichts passieren. Wenn sie mit Jesus leben, dann steht das felsenfest über ihrer ganzen nächsten Woche. Du bist in meiner Hand. Und wie reagieren wir darauf? Was löst das bei uns aus? Als Petrus das begreift, sehen Sie hin, wie nah Jesus ist. Als er das begreift, da hält es ihn einfach nicht mehr draußen im Boot. Und impulsiv, wie er ist, Vers 7, als Petrus das hörte, dass es der Herr war, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, also er arbeitete mit freiem Oberkörper und warf sich ins Wasser. Er will zu Jesus. Er hat sich dieses Obergewand rübergezogen und springt ins Wasser und schwimmt dann die 90 Meter zu Jesus hin. Kann man sich richtig vorstellen. Und Johannes beschreibt das so genüsslich als Augenzeuge. Und man fragt sich natürlich, wenn man das liest, also wenn wir ins Wasser gehen, legen wir normalerweise die Klamotten erst ab. Und Petrus macht es genau umgekehrt. Er zieht sich das Obergewand an. Warum? Ich denke, das ist einfach die Ehrfurcht vor Jesus. Ist das nicht erstaunlich? Der Petrus war ja doch, wir würden menschlich sagen, so ein ziemlicher Bollerkorb. Er war nicht unbedingt sehr feinsinnig nach menschlichem Ermessen, wie wir das bei Johannes vermuten. Aber er hat das kapiert. Diese Ehrfurcht. Ja, Jesus ist mittendrin in meinem Alltag. Aber Jesus ist doch Gottes Sohn. Ich darf ihm vertrauen, aber dieses Vertrauen ist keine plumpe Vertraulichkeit. Jesus ist nicht mein Kumpel. Jesus ist nicht mein Kollege. Jesus ist mein Herr. Ja, er hat den Jüngern dann sogar erlaubt zu sagen, sie seien seine Freunde. Und schauen Sie, der Respekt tut der Liebe überhaupt keinen Abbruch. Und wenn du Jesus lieb hast, dann wirst du immer auch diese Ehrfurcht vor ihm haben. Weil du weißt, er ist der Herr. Er ist der Auferstandene. Und er gibt sich mit mir ab. Das ist doch unvorstellbar. Respekt und Liebe gehören zusammen. Und kaum angekommen dann, sie ziehen das Boot dann fest ans Land und kaum angekommen, erleben sie schon die nächste Überraschung. Das ist auch sehr erstaunlich. Vers 9. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische da drauf und Brot. Jesus hat ein Frühstück für sie vorbereitet. Und wir alle können uns doch vorstellen, wie das ist. Zum Beispiel, wenn wir eine lange Autofahrt hinter uns haben und dann kommen wir übermüdet an und wir werden empfangen mit duftendem Kaffee und frischem Brötchen. Das tut doch gut. Das ist doch auch eine Sprache der Liebe, die jeder versteht. Das heißt, ich kümmere mich um dich, ich sorge für dich, du bist willkommen. Und genauso macht es Jesus hier mit seinen Jüngern. Das ist wieder eine Predigt ohne Worte und er will ihnen das einprägen in diesen Minuten, als sie vom Rudern und Schwimmen wahrscheinlich noch schwer atmen, als die Spuren der Arbeit noch an ihren Händen kleben. Da will er ihnen deutlich machen, Alltag mit Jesus, das heißt, du bist in meiner Fürsorge. Das ist das Dritte. Also du bist in meinem Blick, du bist in meiner Hand und du bist in meiner Fürsorge. Wer mit Jesus lebt, der kann sich darauf verlassen, dass Jesus sich auch um ihn kümmert. Wenn du mit Jesus lebst, dann kannst du dich darauf verlassen, dass Jesus sich um dich kümmert, so wie die Mutter sich da um den Kleinen auch jetzt kümmert. Und der kann sich auch darauf verlassen. Jesus hat gesagt, die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Ich habe den Überblick. Ich habe den Überblick. Du denkst vielleicht, oh, ich krieg langsam eine Glatze, aber die Haare auf deinem Haupt sind gezählt. Ich weiß, dass du Kleidung brauchst. Ich weiß, dass du Nahrung brauchst. Du bist in meiner Fürsorge. Ich mache dir das Frühstück, sagt Jesus. Leute, das ist doch kein Zufall, dass Gottes Wort uns das schildert. Damit will er uns doch was deutlich machen. Ja, und manche Menschen, die denken, dass es nicht erlaubt ist oder lächerlich ist, mit ganz normalen Anliegen zu Jesus zu kommen. So als wäre Jesus nur für die großen religiösen Fragen zuständig. Und mit unserem Alltag und mit der nächsten Klassenarbeit und mit dem Ärger und so weiter müssten wir uns selber rumschlagen. Aber Jesus macht hier deutlich, das stimmt nicht. Ich bin für dein ganzes Leben zuständig. Jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Hände, wir sind seine Hände. Gott hat keine Füße, wir sind seine Füße. Entschuldigung, das ist Quatsch. Das ist dummes Zeug. Hier in der Morgenfrische am See Tiberias zeigt Jesus den Jüngern genau das Gegenteil. Noch bevor sie ihren Fisch an Land ziehen, hat er schon längst ein Frühstück gemacht. Er hat das Feuer angezündet. Er hat das Brot besorgt. Und er will ihnen damit diese Wahrheit wirklich einschärfen. Leute, ich bin jetzt auferstanden. Und ich werde jetzt nicht mehr alltäglich mit euch durch die Lande ziehen. Das ist wahr. Und ich werde in einigen Tagen in Gottes ewige Welt zurückgehen, an Himmelfahrt. Und dann werdet ihr mich gar nicht mehr sehen, bis ihr in der Ewigkeit bei mir seid. Das ist alles wahr. Aber ich werde mich trotzdem um deinen Alltag kümmern. Du bist trotzdem in meiner Fürsorge. Und dann vergesst nicht, wie ich euch das Brot hier besorgt habe und wie ich euch das Frühstück vorbereitet habe. Und du wirst dich auf mich verlassen können, wenn Ebbe in der Haushaltskasse ist, wenn das Auto kaputt ist, wenn dein Arbeitsplatz in Gefahr ist, wenn du mit deinem Alleinsein nicht mehr klarkommst, wenn deine Kinder Schulprobleme haben, wenn du Angst hast vor der Führerscheinprüfung oder was auch immer. Ich bin da und ich lasse dich nicht allein. Und wenn du 1000 Mal von Menschen ungerecht behandelt wirst, und wenn du dich in den Mühlen eines Alltags oder einer Bürokratie siehst, von der du denkst, die machen mit mir, was sie wollen, und ich bin ihnen ausgeliefert. Er ist da. Er ist da mit seiner Fürsorge. Und du kannst dich immer, immer, immer auf ihn verlassen. Verstehen Sie, damit sagt Jesus nicht einfach, dass er alle unsere Bedürfnisse befriedigt, die wir uns so einbilden. Aber wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Spurgeon hat das mal großartig ausgedrückt. Er hat gesagt, ihr könnt zu Gott kommen, wann ihr wollt. Wegen eines verlorenen Schlüssels oder eines geschwollenen Fingers. Oder wegen eines Wortes, das euch eben jetzt wehgetan hat. Es ist nichts Kleines für einen Vater in dem, was sein Kind quält. Zitat Ende. Und ich denke, jeder, der ein Vater ist oder eine Mutter ist oder sich um andere Menschen kümmert, der weiß das. Es ist nichts Kleines für einen Vater in dem, was sein Kind quält. Und das gilt erst recht für unseren himmlischen Vater. Er kümmert sich. Und das erlebt man immer wieder, manchmal auch natürlich in spektakulären Situationen, aber auch ganz, ganz in den normalen Sachen. Also der Missionar Charles Studd zum Beispiel in Afrika, der wurde älter und älter und war trotzdem draußen auf dem Missionsfeld und er hatte große Probleme mit seinen Zähnen. Und er brauchte eigentlich ein Gebiss. Aber er hatte keins dort und er fand keinen Zahnarzt. Und dann hat er sich eine Zeit lang von Wassersuppen ernährt, also es muss grauenvoll gewesen sein. Und man legt ihm nahe, heimzufahren wegen der Behandlung, aber das ging nicht, sagt er, das kostet jetzt viel zu viel und ich kann hier meine Leute auch nicht allein lassen. Leute, wenn Gott es für nötig hält, hat Studd gesagt, dann wird er schon irgendwie dafür sorgen, dass ich neue Zähne bekomme. Und wenige Monate später bot in der Heimat der Zahnarzt Buck dem Heimatkomitee seine Dienste in Innerafrika an. Lasst mich nach Innerafrika fahren, ich will dem Herrn dienen, sagt er. Und sie haben gesagt, du bist 10 Jahre zu alt, du kommst 10 Jahre zu spät, bleib mal schön hier. Und was hat der Zahnarzt daraufhin gemacht? Er hat seine Praxis verkauft und ist auf eigene Kosten nach Afrika gereist, um dem Herrn zu dienen. Hat sich zunächst an der Kongo-Mündung niedergelassen, um Geld für die Weiterfahrt mit der Behandlung von Zahnkranken aufzutreiben. Und unterwegs ins Innere begegnete er dann dem Missionars-Ehepaar Studd in einem eingeborenen Boot und haben sie zusammen gebetet, sich ausgetauscht. Und dann kam natürlich irgendwann die Sache mit den Zähnen zur Sprache. Und er sagte, ja, jetzt weiß ich, warum ich nach Afrika gehen musste. Und dann hat er dem Studd in der nächsten Zeit dann ein richtig gutes, passendes, neues Gebiss besorgt. Und es hat ihm so sehr geholfen. Und Buck sagte dann, Gott hat mich nicht nur nach Afrika gesandt, um das Evangelium zu predigen, sondern auch um Stud ein Gebiss zu bringen. Ich habe alles Nötige bei mir und ich werde es anfertigen. Und später hat Stud dann voller Dankbarkeit gesagt, ist das nicht unvorstellbar? Gott schickt einen Zahnarzt in das Innere Afrikas, um nach den Zähnen seines Kindes zu sehen, dass ich anders nicht helfen kann. Und das kündigt Jesus den Jüngern hier an. Er sagt, du bist in meiner Fürsorge. Und darum mach dir keine Sorge. Und wir sehen bei Petrus, wie dieses Erkennen von Jesu Fürsorge begleitet ist von einer staunenden Ehrfurcht. Und es ist irgendwie so, als ob die Jünger das auch noch gar nicht richtig fassen könnten. Also lesen Sie diesen Text heute nochmal sich im Ganzen durch, dann spürt man dem richtig noch das Staunen des Augenzeugen Johannes hier ab. Und es ist so, als ob Jesus denen sagen müsste, jetzt esst mal, komm. Ja, Vers 12, spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Aber niemand unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Es ist diese Ehrfurcht, dieses Staunen, das über dieser ganzen Situation liegt. Die staunende Freude des Menschen, der merkt, Gott sorgt für mich. Und als die Jünger dann sitzen, bedient Jesus sie richtig. Und diese Situation macht nochmal klar, wie wichtig es für die Jünger war, dass Jesus, der in all seiner Hoheit und Macht und Erhabenheit ja ausgewiesen worden war in seiner Auferstehung, in seiner ganzen Autorität, dass der ihnen gleichzeitig gezeigt hat, wie nahe ihnen ist. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Vergewisserung auch dringend. Wir müssen nicht diese Umbruchssituation mitmachen wie die Jünger. Aber unser Problem ist manchmal eher, dass wir Jesus nie direkt gesehen haben und dass dann Leute kommen und uns einreden wollen, ach, das stimmt ja gar nicht, das ist ja total unwirklich. Das hat ja nichts mit deinem Alltag zu tun. So. Und umso wichtiger ist, dass wir uns durch Gottes Wort, durch die Bibel immer wieder die Augen für die Wirklichkeit öffnen lassen. Die Augen dafür, wer Jesus wirklich ist. Er ist wirklich auferstanden. Er ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wirklich da. Und er ist wirklich in der Lage, für dich zu sorgen. Und dann ein letztes. Ein letztes zeigt Jesus den Jüngern. Du bist in meinem Blick, du bist in meiner Hand, du bist in meiner Fürsorge. Und das Letzte, was er ihnen zeigt, du bist in meinem Dienst. Als nämlich die Jünger aus dem Boot steigen und Jesus fürsorglich alles vorbereitet hat, was macht er da? Da übergeht er nicht die Fische, die sie unter Mühen an Land gezerrt haben. Die hätte man eigentlich nicht gebraucht. Jesus hat hier alles vorbereitet. Die Naturalien waren ja alle vom Herrn selber besorgt worden. Und schauen Sie, was Jesus hier in Vers 10 sagt. Und in diesem Text ist wirklich jeder Satz wichtig. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Also Leute, das ist so ähnlich wie beim großen Kirchenkaffee. Legt eure Sachen auch noch mit dazu. Sie werden gebraucht. Es ist gut, dass sie da sind. Und Jesus würdigt seine Leute dadurch, dass sie etwas zu diesem Mahl beitragen dürfen. Jesus hätte uns nicht nötig. Jesus hätte meinen Dienst und ihren Dienst nicht nötig. Er brauchte uns nicht. Er könnte das alles auch selbst machen. Er könnte jederzeit alles durch ein Wunder besorgen, was nötig ist. Aber er bezieht uns mit ein. Er will ausdrücklich unseren Dienst. Das ist die größte Ehre, die es gibt. Und indem wir Jesus dienen, wird unser Verhältnis zu Jesus auch immer enger. Und wir merken immer mehr, was das für eine Ehre ist, für ein Privileg, für ein Vorrecht, dass wir Jesus dienen dürfen. Und wer sich darüber beschweren soll, dass er Jesus darüber beschwert, dass er Jesus dienen soll, der hat noch nicht begriffen, was das bedeutet, Jesus zu dienen. Und Petrus lässt sich das nicht lange sagen, bringt eure Fische auch an, er ist als erster beim Boot und dann holen sie die reiche Beute mit Mühen ran, ne? Vers 11. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz noch nicht. Vielleicht hat einer gesagt, Mensch, das ist ja enorm, lass uns doch mal zählen. Ist ja irre, so ein Fischzug. Dann haben sie gezählt. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 148, 49, 50, 51, 52. Und da ist noch einer. 153. Und Johannes hat sich's gemerkt. Er hat diese Zahl nie vergessen. Er hat sie hier in seinem Evangelium aufgeschrieben, obwohl diese Zahl überhaupt keinerlei Symbolik hat. Er hat sich erinnert an diese Situation. Sie haben gezählt und gestaunt. 153 Fische. Und er hält diese Einzelheit fest. Ein Riesenfang. Und wissen Sie, woran Petrus bestimmt gedacht hat in diesem Moment. Ich würde wirklich 100-1 wetten, dass er daran gedacht hat. Da hat er sich bestimmt an diese Sache erinnert, die etwa 3 Jahre zurücklag und die in Lukas 5 beschrieben wird. Damals, als Petrus noch nicht zu Jesus gehörte. Und als sie auch die ganze Nacht gefischt hatten und nichts gefangen haben. Und als dann Jesus durch ein Wunder dafür gesorgt hatte, dass die Netze voll waren. Daran erinnert er sich. Jetzt lesen Sie das bitte mal nach in Lukas 5. Und als dann Petrus voller Schrecken zu begreifen begann, dieser Jesus, der ist so mächtig, der ist so heilig. Und ich passe mit meiner Sünde gar nicht zu ihm. Und wissen Sie, damals hat Petrus gesagt, Herr, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Ich halte es nicht aus in deiner Gegenwart. Und Jesus hat gesagt, nein, ich werde dir vergeben, sinngemäß. Und du wirst Menschen fangen. Ich werde dich beauftragen, Petrus. Du wirst ein Menschenfischer werden. Und du wirst Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott rufen. Das war eine ganz ähnliche Situation. Und an diesen Satz muss Petrus jetzt einfach gedacht haben, so dass Jesus das gar nicht mehr zu wiederholen braucht. Ihr sollt jetzt Menschen fischen. Das wird euer Alltag sein, aus dem Meer der Völker Menschen herauszufischen für Jesus. Aus dem Meer der Verlorenheit Menschen herauszuretten für das ewige Leben. Das wird eure Aufgabe sein und es werden viele sein. Und schauen Sie, unter diesen 153 Fischen, da waren sicherlich die verschiedensten Arten Exemplare. Und so würden die Jünger auch in Zukunft viele verschiedene Menschen zu Jesus rufen. Und das würde ihren Alltag ganz entscheidend bestimmen, dass sie jetzt hinausgehen in alle Welt und dass sie alle Völker zu Jesus rufen. Und das ist auch Alltag mit Jesus. Du bist in meinem Dienst. Du bist berufen zum Menschenfischer. Du bist berufen mitzuwirken an diesem großen Fischzug, mit dem der heilige Gott sein Netz in eine verlorene, finstere Welt hineinwirft. Und dazu einlädt, dass viele verirrte, verlorene Fische sich flüchten in dieses Netz seiner Liebe und Vergebung. Und sie müssen wissen, ob sie schon drin sind in diesem Netz. Gehören sie zu den 153? Sind sie zu Jesus gekommen? Glauben sie ihm? Haben sie der Botschaft seiner Apostel, die wir im Neuen Testament haben, Antwort gegeben? Gehörst du zu ihm? Bist du drin in seinem Netz? Dann darfst du getrost sein. Er ist bei dir und er lässt dich nie mehr los. Aber wenn du nicht in dieses Netz gehörst, wenn du noch nicht in diesem Netz drin bist, dann lebst du auf einem gefährlichen, abschüssigen Weg, der dich am Ende in die Hölle führen wird, wenn sich an deiner Situation nichts ändert. Lass dich rufen, lass dich retten. Jesus will dich dabei haben, drin in seinem Netz und dann eben auch in seinem Dienst. Ich komme zum Schluss. Das ist der Alltag, den Jesus mit uns vorhat. Das ist der Alltag, den er uns auch schenken will. Und er hat es den Jüngern gezeigt in dieser Übergangszeit. Er hat es uns gezeigt, dadurch, dass er dafür gesorgt hat, dass es jetzt im Johannesevangelium drinsteht. Und wir dürfen das für uns, wenn wir zu Jesus gehören, ganz, ganz persönlich in Anspruch nehmen. Er sagt dir, du bist in meinem Blick. Es gibt keine Situation in deinem Leben, die ich nicht sehe. Er sagt dir, du bist in meiner Hand. Du bist abhängig von mir. Auch dein Alltag wird nur gelingen, wenn ich ihn segne. Aber du bist in dieser Abhängigkeit auch geborgen. Und er sagt dir drittens, du bist in meiner Fürsorge. Hab keine Angst, du bist in meiner Fürsorge. Ich pass auf dich auf. Ich lass dich nicht hilflos allein. Und schließlich das vierte, du bist in meinem Dienst. Du darfst mitwirken, Menschen hineinzurufen, hineinzuretten, in das Netz der Liebe und Vergebung Jesu. Und darum, dank dem Herrn dafür. Und bitte Jesus, dass er diese persönliche Verbindung, die er dir geschenkt hat, als du zu ihm kamst, dass er diese persönliche Verbindung wachsen lässt. Dass du immer mehr Freude darüber bekommst. Und dass du ein Straßenbahnchrist wirst. Dieser Vergleich hat mich immer fasziniert. Da hat jemand gesagt, es gibt Straßenbahnchristen und Autochristen. Und gut, heute gibt es nicht mehr viele Straßenbahnen, in anderen Städten schon noch. Aber ich denke, die meisten von uns wissen, was das bedeutet. Nicht? Über den Schienen verlaufen die Stromleitungen, die Oberleitung. Und solange die Straßenbahn Kontakt mit der Oberleitung hat, solange hat sie Kraft. Und sie bleibt nicht stehen. Und so sind die Straßenbahnchristen. Sie haben ständigen Kontakt zur Oberleitung. Sie haben ständigen Kontakt mit Jesus. Und darum ist ihr Alltag auch von Jesus geprägt und gefüllt und bestimmt. Und das Gegenstück zu den Straßenbahnchristen sind die Autochristen. Die tanken einmal auf an der Tankstelle, vielleicht mal im Gottesdienst oder bei einer großen Konferenz. Und dann düsen sie wieder ab in den Alltag. Und sie leben auf eigene Faust, bis der Treibstoff ausgeht. Und wenn sie fast leer sind, dann tanken sie wieder mal auf bei Jesus. Und dann geht's wieder in den Alltag. Jesus will, dass wir Straßenbahnchristen sind. Er will uns diese Freude eines Alltags mit ihm schenken. Diese Freude, die wirklich aus der Verbindung zu ihm erwächst. Und lasst uns doch darum beten, dass der Herr uns diese Verbindung immer mehr schenkt. Und dann werden wir darüber staunen wie die Jünger, wie fürsorglich und wie liebevoll Jesus auf uns eingeht. Und es wird unser Respekt und unsere Ehrfurcht vor Jesus immer mehr zunehmen. Und wir werden es immer mehr als ein großes, großes Vorrecht begreifen, dass wir zu ihm gehören dürfen und ihm dienen dürfen. Und wir werden, und damit schließe ich, mit Luther jubeln können, als er sagte, Christus und ich, wir sind miteinander ein Kuchen. Nun muss ich zugeben, ich verstehe nicht viel vom Backen, aber Luther meinte das so, vorher waren die Zutaten getrennt. Luther und Jesus. Und jetzt sind wir, sagt Luther, miteinander ein Kuchen. Wir sind so ineinander verrührt, wir sind so miteinander gebacken, dass wir untrennbar eins sind. Das ist die Freude des Glaubens. Jesus und mich kann niemand mehr scheiden. Wir sind miteinander ein Kuchen. Und es kann uns keiner mehr trennen. Amen.